Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Um die Sicherheit von Österreich zu gewährleisten, sollten wir mit unserem strategischen Partner Russland zusammenarbeiten. Das steht bislang in der Sicherheitsstrategie der österreichischen Regierung.
Und natürlich jetzt, 2,5 Jahre nach der Vollinvasion der Ukraine, kommt man nicht mehr drum herum zu sagen, Russland ist aktuell für einen europäischen Staat eine Sicherheitsbedrohung. Also das war definitiv überfällig.
Jetzt soll also ein neuer Plan für den österreichischen Umgang mit Russland her. Und mein Kollege Fabian Sommer-Wille aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion hat sich das entsprechende Papier genau angeschaut.
Da geht es darum, dass Russland im Rahmen auch seiner hybriden Kriegsführung Europa, Österreich militärisch bedroht, mit unterschiedlichen Mitteln herausfordert und versucht, die ganze Europäische Union und ihr Umfeld zu destabilisieren.
Ganz offiziell sagt Österreich jetzt, dass Russland kein Partner ist, sondern eine Bedrohung. Aber welche Folgen wird das für die engen Verflechtungen zwischen den beiden Ländern haben? Wird Putin jetzt den Gashahn zudrehen? Oder ist das der erste österreichische Schritt hin zu Militärbündnissen und einem offenen Konflikt? Darüber sprechen wir heute. Fabian, du hast dich jetzt eingehend beschäftigt mit dem Entwurf für diese Sicherheitsstrategie, über den gerade die meisten Medien in Österreich groß berichten. Und da ist vielleicht eine gute erste Frage: Was ist denn bitte eine Sicherheitsstrategie? Sind das konkrete Gesetze, die in Österreich bald umgesetzt werden sollten, oder warum ist das wichtig?
Nein, das sind sie nicht. Es ist sozusagen, und das steht auch im Dokument drin, ein strategisches Leitdokument für Österreich und eine Art sicherheitspolitisches Grundlagendokument, das langfristig angelegt ist. Also da geht es eher um das Big Picture, um die großen Fragen, wie will Österreich sich verteidigen, und nicht um konkrete Gesetze, die jetzt beschlossen werden sollten, die beschlossen worden sind oder an die man sich jetzt sofort nach Veröffentlichung zu halten hätte.
Mhm. Also da hat sich quasi die Regierung oder wahrscheinlich deren Berater und so weiter, die ganzen Ministerien, überlegt, was sind die größten Bedrohungen für Österreich in Zukunft und wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, genau. Und das ist auch schlau. Alle vernünftigen Staaten haben solche Sicherheitsstrategien, um einfach Antworten zu haben und auch langfristig zu planen. Wohin soll sich eine Sicherheitsstrategie entwickeln? Wie will man sich verteidigen gegen alles Mögliche? Das ist, wie gesagt, ein sehr breit angelegtes Dokument. Da geht es jetzt nicht nur um eine spezifische Bedrohungslage, sei es jetzt Russland oder Cyberkriminalität, sondern da ist wirklich alles drin, von transnationaler Terrorismus, von Internetkriminalität, von Gefährdungslagen wie Radikalisierung. Alles, was die Bevölkerung in Österreich auf irgendeine Art und Weise bedroht, ist in diesem Dokument zusammengefasst. Und es geht sogar so weit, und da merkt man ein bisschen diesen grünen Touch, den sicher jetzt der grüne Regierungspartner reingebracht hat, dass immer wieder auch darauf referenziert wird, dass der Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel, etwas ist, das verschiedene Risikofaktoren auch noch bestärken kann. Das ist sowas, was da natürlich jetzt auch mitschwingt, mehr im Gegensatz zur alten Strategie, die ja noch aus 2013 stammt. Aber was man schon merkt, dass die beiden Regierungsparteien jetzt diese Gefährdungslage aus Russland proaktiv reingeschrieben haben und dass die schon einen, nicht jetzt einen dominanten Teil, aber einen prominenten Teil einnimmt.
Es hat vor allem eine gewisse Signalwirkung, weil wenn wir in den letzten Monaten und Jahren über diese Sicherheitsstrategie, also die alte von 2013, geredet haben, dann ist es vor allem darum gegangen, dass da noch drinnen gestanden ist, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nicht wörtlich, aber von der Aussage her, dass Russland für Österreich ein Partner wäre, ein Verbündeter, mit dem man zusammenarbeiten will. Und das hat sich jetzt anscheinend geändert mittlerweile in diesem neuen Papier.
Genau, da stand auch drin, dass die Zeit des Ost-West-Konflikts vorbei ist und dass man einfach jetzt in die Zukunft schauen muss, das ist in diesem alten Dokument. Und eben 2013 ist da ein sehr spezielles Datum, ein sehr spezielles Jahr, könnte man sagen, weil spätestens mit 2014 hätte man vermehrt aufwachen müssen in Sachen Russland. Weil, was ist 2014 passiert? Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim war 2014 und auch der Beginn des Krieges im Donbass, in der Ostukraine, das war auch mit 2014 infolge der Maidan-Proteste. Und spätestens dort hätte eigentlich der Westen vermehrt wachgerüttelt sein müssen. Spätestens da hätte man ein rascheres Umdenken, eine raschere Neuausrichtung der österreichischen Sicherheitsstrategie besprechen, diskutieren müssen, was lange nicht stattgefunden hat. Und natürlich jetzt 11 Jahre später, 2024, 2,5 Jahre nach der Vollinvasion der Ukraine, ja, ich will nicht sagen allerhöchste Eisenbahn, eigentlich eh schon viel zu spät, aber jetzt kommt man nicht mehr drum herum zu sagen, Russland ist aktuell für einen europäischen Staat eine Sicherheitsbedrohung. Also das war definitiv überfällig.
Wie gesagt, du hast dieses neue Papier jetzt doch hier, also tatsächlich können mal ein paar Blättergeräusche im Hintergrund sein, wenn wir auf das Wording schauen. Was sagt denn dieses neue Papier jetzt, wie wir mit Russland umgehen sollen? Sollen wir in den Ukraine-Krieg jetzt mehr eingreifen, als wir das bisher getan haben, oder was ist da jetzt die neue Strategie?
Eher geht es um eine Neubewertung, dass Russland eben nicht dieser verlässliche Partner ist, wie man ihn damals gehofft hatte, irgendwann zu haben, sondern dass Russland einfach ein Sicherheitsrisiko für die gesamte EU und damit natürlich auch für Österreich darstellt. Da geht es darum, dass einfach das Verhältnis seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg neu bewertet werden muss und dass Russland im Rahmen auch seiner hybriden Kriegsführung Europa, Österreich militärisch bedroht, mit unterschiedlichen Mitteln herausfordert und versucht, die ganze Europäische Union und ihr Umfeld zu destabilisieren. Also man sieht da auch, und das kommt immer wieder vor, dass man konkret Bezug nimmt auf so Desinformationskampagnen, also diese hybride Kriegsführung, für die Russland bekannt ist, mit der sie auch sehr effektiv ist, sage ich mal, um Zwietracht zu sehen in europäischen Staaten, in europäischen Demokratien, indem man versucht, die Demokratie als solche Leute in Frage stellen zu lassen, ob das noch die richtige, sagen wir mal, Herrschaftsform ist. Das ist ja ganz etwas, was einfach unsere Verfassung, unsere Demokratie gefährdet und das Zusammenleben, das friedliche Zusammenleben in Österreich gefährdet. Und das ist eben auch ein Punkt, der in so einem umfassenden Sicherheitskonzept natürlich behandelt wird. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt aktiv irgendwie in den Konflikt militärisch einsteigen sollen. Das macht Österreich nicht. Dazu hält es zu sehr an seiner eigens auferlegten militärischen Neutralität fest. Aber man darf nicht vergessen, dass Österreich ja schon auf EU-Ebene jedes Sanktionspaket mitgetragen hat bisher und dass Österreich im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität auch ihr die Waffenlieferungen der EU in die Ukraine nicht verhindert hat. Da gibt es jetzt sozusagen diese konstruktive Enthaltung, wo man dann entweder einfach aus dem Raum geht, wenn darüber abgestimmt wird, und dann hat niemand dagegen gestimmt. Also es ist ganz klar und es kommt schon auch immer durch, dass man einfach sehr pro-europäisch sein möchte und man betont auch immer diese geltenden Verträge, die wir einfach beim EU-Beitritt 95 schon abgesegnet haben.
Also wenn jetzt jemand als Kritik an diesem Papier sagen würde, wir als Österreich, wir sind neutral, wir sollten uns als VermittlerInnen anbieten und eben nicht ein Land als Bedrohung bezeichnen, dann würdest du sagen, wir sind neutral, aber de facto ist diese ursprüngliche Neutralität sowieso schon lange Geschichte.
Es steht auch in dieser Sicherheitsstrategie wieder drin, dass Österreich militärisch neutral ist, aber absolut nicht moralisch neutral in bewaffneten Konflikten auf dieser Welt. Wir werden immer eine Meinung haben. Es wird immer darum gehen, sich politisch zu äußern. Wenn das Völkerrecht gebrochen wird, dann wird Österreich das immer verurteilen. Neutralität bedeutet ja nicht, dass uns alles wurscht ist, sozusagen, sondern die militärische Neutralität bedeutet an sich, dass wir keinem Verteidigungsbündnis beitreten, dass wir keine NATO-Stützpunkte auf unserem Boden erlauben würden. Das bedeutet die militärische Neutralität im engsten Sinne. Und deshalb ist es immer so, wenn man von einer aktiven Neutralitätspolitik spricht, wie man es da auch wieder in diesem Dokument immer tut, dann heißt es nicht, dass wir das völkerrechtswidrige Einmarschieren Russlands gutheißen. Es heißt aber natürlich auch nicht, dass wir jetzt unsere Leopard 2 Panzer in die Ukraine schicken. Trotzdem muss man halt einfach prinzipiell in Frage stellen, wie sehr können wir als EU-Staat heutzutage noch neutral sein. Und da würde ich und viele andere Völkerrechtler, und wenn man diese Verträge einfach genau liest, dann ist diese Solidaritätsklausel in der EU einfach sehr, sehr stark, auch in ihrem Wording, teilweise stärker als der Artikel 5 des NATO-Verteidigungsbündnisses. Sprich, wir müssen einfach mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln einem EU-Partner zur Hilfe eilen, wenn der angegriffen werden sollte. Und ich habe immer so das Gefühl, es ist bei uns so eine Diskussion, die wir führen, inwiefern sind wir noch neutral oder nicht, ist alles gut und recht, solange kein EU-Mitglied irgendwie militärisch angegriffen wurde, weil ich glaube, dann wird es einmal sehr schnell gehen, wenn jetzt tatsächlich Russland ins Baltikum einmarschiert oder eine iranische Drohne einen EU-Staat trifft, dann glaube ich, dann wird sich auch sehr schnell eine Solidarität innerhalb der EU-Staaten einstellen, wo wir sagen, okay, wir müssen da jetzt was tun, wir müssen da handeln. Ich glaube nicht unbedingt, dass man da als erstes zu Österreich den Blick richtet, weil Österreich einfach auch militärisch schwächer ist als sehr viele andere EU-Mitgliedstaaten und wahrscheinlich können wir uns irgendwie herausschummeln damit, dass wir irgendwas anderes machen, was halt gerade wichtig ist.
Helme liefern.
Helme liefern zum Beispiel, Rettung liefern. Wahrscheinlich könnte man irgendwie noch herauskommen, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, oder hoffe ich auch, dass wir dann unseren EU-Partnern einfach zur Seite stehen würden.
Aber Fabian, jetzt hast du schon angesprochen, dass der Kern der österreichischen Neutralität nichtsdestotrotz diese Grundidee ist, keinen Militärbündnissen beizutreten, denen keine Basen auf dem Staatsgebiet zu ermöglichen. Jetzt habe ich aber im Zuge von diesen neuen Diskussionen um die Sicherheitsstrategie auch gehört, dass da in irgendeiner Form über eine Annäherung an die NATO diskutiert wird. Worum geht's da? Wie passt das zusammen?
Da geht es vor allem immer um das Partnership for Peace Program. Das ist sozusagen ein Programm, das die NATO all jenen Staaten angeboten hat, die nicht ein aktives Vollmitglied werden wollen oder können. Zum Beispiel auch die Ukraine ist im Partnership for Peace Program sogar schon ein Jahr länger als Österreich. Österreich hat es immer so gesehen, wir sind ja quasi bis auf Schweiz und Liechtenstein, sage ich mal, umrandet von NATO-Staaten und sind diesbezüglich in einer geopolitisch sehr glücklichen Lage, dass uns nichts passieren kann, ausgenommen uns würde jetzt die Schweiz angreifen, ohne dass jemand aktiv die territoriale Integrität eines anderen NATO-Staates verletzt. Außer es wäre ein NATO-Staat, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Das ist diese sehr glückliche geopolitische Lage, weshalb wir in Österreich ja immer wieder auch als sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer bezeichnet worden sind, weil es die Lage sozusagen zulässt, nicht viel zu tun und wir trotzdem irgendwie mitversichert sind, könnte man sagen. Trotzdem, und da ist jetzt auch schon in den letzten Wochen und Monaten diese Diskussion wieder etwas in Schwung gekommen, wäre ja fast schon übertrieben, aber hat langsam wieder etwas an Fahrt aufgenommen, ob man sich nicht in vielen Teilen schon der NATO, sage ich mal, ein Stück weit nähert. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich einfach die gesamte EU und die allermeisten EU-Staaten sind auch NATO-Staaten. Und wenn wir von einer europäischen Verteidigung, wenn wir diese gemeinsam denken, dann ist die natürlich immer noch sehr NATO-zentriert gedacht, weil einfach diese Staaten sowieso schon auf NATO-Ebene kooperieren. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen absolut gar nichts mit der NATO zu tun haben, dann werden sie sagen, okay, ja, wie wollt ihr euch dann verteidigen? Und wie wollt ihr integriert sein in eine gemeinsame Verteidigungsarchitektur, die auf europäischer Ebene stattfindet? Und man sagt dann oft gerne, okay, ja, EU-Armee, EU-Armee. Ja, was ist eine EU-Armee? Eine EU-Armee würde aktuell bestehen aus sehr vielen Staaten, die einfach kompetente NATO-Mitglieder sind, NATO-Armeen sind. Und die sind nicht bereit zu sagen, wir bauen etwas komplett unabhängig von der NATO in der EU auf, sondern die sind bereit und wollen es aktuell noch im Verbund mit den USA lösen, weil man so stärker ist. Und deshalb denkt man sich einfach als Österreich, okay, wir gehen überall mit, wo es uns beschützt, wo es uns dient, ohne dass man zu Hause in Wien, in Österreich einen großen Wirbel auslöst, weil man das böse, böse Wort NATO wieder in den Mund nimmt.
Aber hat man sich beim Auflegen dieser Sicherheitsstrategie keine Sorgen gemacht, dass dieses ganz direkte Ansprechen von Russland als Bedrohung heißt es da, glaube ich, dass man gerade damit Wladimir Putin auch provozieren würde, irgendwelche Handlungen zu setzen, die schlecht sind für Österreich, weil man eben nicht mehr der nette kleine Staat ist, der ihm nichts tut, sondern ihn auch negativ anspricht. Könnte er nicht einmarschieren, wird er wohl nicht in Österreich, aber uns den Gashahn zudrehen zum Beispiel?
Ich glaube, man muss sich da immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir A, auf der Prioritätenliste Russlands und dem Rest der Welt nicht sehr weit oben stehen, dass wir nicht so wichtig sind, wie wir oft glauben, dass wir sind oder wie wichtig wir uns gerne sehen würden. Und zweitens, und das ist ja auch sehr, ja, ich finde es immer wieder recht witzig, man bringt diese Brückenbauerfunktion Österreichs ja immer wieder ins Spiel und wir können die vermutlich bei anderen Konflikten auch weiterhin noch einnehmen. Aber man muss als Österreich wirklich einsehen und die russische Sicht einmal kapieren, denn Putin hat offen und das öfters gesagt, dass wir ein unfreundlicher Staat sind. Sprich, das ist in seinem Wording, alle, die gegen Russland sind. Und weil wir jedes Sanktionspaket gegen Russland mitgetragen haben, weil wir uns nicht einmal wirklich quergelegt haben, groß, um die Waffenlieferungen der EU in die Ukraine irgendwie zu torpedieren, weil wir das alles nicht machen, sind wir einfach im Auge Russlands ganz klar im Block der EU, die für die Ukraine ist, also sind wir gegen Russland. Sprich, ob wir jetzt da noch so ein Papier veröffentlichen irgendwo, das ohnehin kein aktives Gesetz ist, sondern so ein Rahmenkonzept, ich glaube nicht, dass das auf dem Schreibtisch von Putin landet heute oder morgen.
Aber Thema Erdgas, auch wenn wir ein unfreundlicher Staat für ihn sind, gute Geschäfte oder zumindest Geschäfte macht er trotzdem noch mit uns. Und wir sind aktuell auch noch sehr abhängig von russischem Gas. Wie geht man damit um?
Absolut, und das ist auch ein wichtiger Punkt anzusprechen. Also wenn man sich jetzt da auf die Fahnen heftet, große Worte gegen Russland spielen zu lassen, dann muss man einfach schauen, was sind die Daten, die wir in den vergangenen Jahren gesetzt haben. Und da ist einfach sehr wenig. Wir sind immer noch, gelten wir als sehr, sehr russlandfreundlich. Die Regierungspolitik, vor allem, muss man da jetzt sagen, vor allem ÖVP, die wirtschaftsnahen Parteien, aber auch Teile der SPÖ haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach als wahnsinnig russlandfreundlich gegolten. Und wir haben Verträge, sodass wir bis vor kurzem teilweise noch in Spitzen 95% an russischem Gas importiert haben nach Österreich und damit natürlich auch den russischen Angriffskrieg mitfinanzieren. Das muss ganz klar und deutlich gesagt werden. Wird er uns jetzt den Gashahn zudrehen? Gute Frage. Man weiß aber auch, dass vermutlich mit dem nächsten Jahr, wenn die Ukraine die Transitverträge für russisches Gas nicht mehr weiter verlängern will und voraussichtlich wird, dann kommt kein russisches Gas mehr nach Österreich, weil wir es ja nicht mit dem Heli herfliegen lassen, sondern eben durch diese Pipelines, das transportiert wird. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns sowieso Alternativen überlegen und das haben wir auch schon gemacht. Wir wissen, aktuell sind die Gasspeicher sehr, sehr voll. Ich glaube, wir sind da auch schon jenseits der 90%, was für die Zeit, in der wir sind, sehr gut ist. Die werden demnächst vermutlich auf 100% voll gemacht werden. Wir werden diesen Winter gut drüber kommen. Das steht jetzt schon fest eigentlich, auch wenn er jetzt den Gashahn relativ schnell zudrehen würde. Aber das ist eben auch eine Forderung. Diese Diversifikation, die Österreich, zu der man schon hingeschubst, hingedrängt werden musste, dadurch, dass die Ukrainer jetzt einfach hier einen Schritt setzen werden im nächsten Jahr, die wird stattfinden. Da kommt dann Gas vor allem auch aus Norwegen, wo die OMV beteiligt ist, aus dem Kaspischen Gebiet, also rund ums Kaspische Meer, aber auch teilweise aus Afrika über Italien und über LNG-Terminals in Rotterdam. Also es ist möglich zu diversifizieren. Es gab bisher einfach nicht den politischen Willen, das zu tun und die Angst, irgendwelche Verträge zu brechen.
Du hast schon angesprochen, dass es bei diesem ganzen Papier auch um die Regierung geht, um Türkis-Grün, die bisher eher gestritten haben. Also ist das jetzt eigentlich schon fix oder wurde das nur diskutiert?
Die Regierungsparteien werden das heute beschließen oder beschlossen haben bei Veröffentlichung dieses Podcasts. Es muss dann in den Nationalrat. Und grundsätzlich, sie haben natürlich eine Mehrheit, Schwarz-Grün, könnten das, wenn sie wollen, vermutlich schwierig, aber noch irgendwie durchdrücken. So eine Sicherheitsstrategie ist prinzipiell aber nicht was, was man schnell durchdrückt durch den Nationalrat, sondern man versucht da normalerweise eine relativ breite Zustimmung von möglichst vielen Parteien zu erreichen, weil es ja etwas ist, was überdauern sollte. Das ist langfristig. Das ist nicht was, was man, wenn es jetzt im September noch ratzfatz beschlossen wird und dann kommt eine andere Regierung und macht wieder was Eigenes. Die Idee ist schon, und es ist schon auch so geschrieben, dass da sehr viele Parteien mit sehr vielem leben können, prinzipiell. Die FPÖ hat sich schon geäußert, ist natürlich bei dem ganzen Thema Russland etwas skeptisch und würde es in einer etwaigen FPÖ-Regierung wahrscheinlich so am liebsten recht rasch rausstreichen. Aber prinzipiell werden sie versuchen, vielleicht auch erst für den Beginn einer neuen Legislaturperiode mit einer neuen Regierung, dass die möglichst viel davon übernehmen und das so als Startpunkt sehen.
Und wenn es so kommt, wie wir das jetzt besprochen haben, hältst du in deiner Einschätzung als Außenpolitikredakteur das für sinnvoll?
Da steht sehr viel Gutes drin. Es ist aber auch sehr österreichisch in Teilen, also sehr zurückhaltend, sehr viel schlaues Wording, wo am Ende nicht viel, sag ich mal, Handfestes dasteht. Ich meine, aktuell ist die Umsetzung auf 2 Seiten und die Problembeschreibung auf sehr vielen, auf dutzenden Seiten drinnen. Aber darum geht es ja auch nicht. Es soll ja eben so das Rahmenprogramm, es wird schon sehr viel, sag ich mal, angerissen, was wichtig ist. Und man merkt ja auch, dass es jetzt, böse gesagt, nicht nur die Politik geschrieben hat, sondern dass da auch sehr viele Experten und Expertinnen involviert waren und sich dabei was gedacht haben. Also da ist schon einiges Schlaues drin und es ist definitiv besser als das, was wir vor 11 Jahren gehabt haben. Könnte man manches etwas deutlicher, etwas forscher, etwas mutiger formulieren? Ja, natürlich. Könnte man, sage ich mal, die Regierungspolitik der letzten paar Jahre stärker hinterfragen in diesem Konzept? Ja, natürlich. Könnte man Versäumnisse, die man selbst ja zugelassen hat, stärker adressieren? Natürlich. Die wollen sich natürlich nicht selbst ihre Arbeit komplett zusammenschießen. Es geht immer mehr, aber es ist ein Anfang, aber es ist halt ein Papierl, was mit Leben gefüllt werden muss. Zum Beispiel, es wird in diesem Papier sehr viel über die Unabhängigkeit von russischem Gas gesprochen. Grün, Schwarz könnten ein Gesetz beschließen, das die Energiekonzerne dazu zwingt, sich von russischem Gas loszusagen. Könnte einfach mit Stimmen von Grün, Schwarz beschlossen werden. Das hätte sehr viel mehr Impact als jetzt, sage ich mal, diese Sicherheitsstrategie. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Also da muss man auch schon sagen, bevor man sich jetzt sehr lobt für dieses Strategiepapier, wo man sich ja durchgerungen hat und, sage ich mal, auch die Koalitionspartner sich einigen konnte, lieber würden wir schon alle konkrete Gesetze sehen, die wirklich was bewirken on the ground.
Aber wie du gesagt hast, ich glaube, die Aussage, dass man Russland im Jahr 2024 nicht mehr vorbehaltlos als strategischen Partner bezeichnen sollte, die kann man machen, ohne sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen. Schauen wir, was da mit dem Papier noch passiert. Vielen Dank für die Einschätzung, Fabian Sommerwiller.
Sehr gerne, danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum heutigen Tag. Wir sprechen unter anderem über ein sogenanntes Wunder in Gaza und über die sportlichen Bewerbe, in denen Österreich bald abräumen könnte. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gut finden, dann abonnieren Sie den Podcast am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns darüber hinaus sehr weiter. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im umkämpften Gazastreifen wurde gestern am Dienstag eine israelische Geisel befreit, und zwar nach 325 Tagen in Gewalt der Terrororganisation Hamas. Der befreite Mann heißt Kaid Farhan al-Qadi, ist Vater von 11 Kindern und gehört zur Minderheit der Beduinen, die in der israelischen Negev-Wüste leben. Al-Qadi wurde aus einem Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gazastreifens befreit. Zu diesem Zeitpunkt war er anscheinend unbewacht. Warum, das ist nicht ganz klar. Dass der Mann nach fast einem Jahr in Geiselhaft noch lebt, das bezeichnen seine Angehörigen als Wunder. Trotzdem sind noch 108 Geiseln in Hamas Gewalt, wobei ein Drittel davon bereits tot sein könnte. Im Gazastreifen wird aktuell weiter heftig gekämpft. Die Hamas haben zuletzt Zahlen veröffentlicht, wonach seit Beginn des Krieges mehr als 40.000 PalästinenserInnen umgekommen sein sollen. Zweitens, zur Aufnahme dieses Podcasts eine Breaking News aus Deutschland. Der deutsche AfD-Politiker Björn Höcke zieht sich laut Berichten aus dem gerade laufenden Wahlkampf zurück. Am kommenden Sonntag wird in Thüringen ja der neue Landtag gewählt, genauso wie im ostdeutschen Bundesland Sachsen. Deshalb sollte heute Mittwoch in Thüringen eine Runde der SpitzenkandidatInnen stattfinden, auch mit Björn Höcke, die der aber aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat. Genauere Details dazu weiß man noch nicht. Statt Höcke soll dessen Parteikollege Stefan Möller teilnehmen, und sobald es mehr Hintergründe zu Höckes vorübergehendem Rückzug gibt, können Sie die auf der Standard.at online lesen. Drittens. Rund 2 Wochen nach den Olympischen Spielen in Paris starten jetzt auch die Paralympics. Bis zum 8. September wird in Bewerben wie Rollstuhltennis oder im Handbike, also bei Paracycling, um Medaillen gekämpft werden. Österreich entsendet diesmal 24 AthletInnen zu den Paralympischen Sommerspielen, die meisten davon im Rad- oder Reitsport.
Gute Chancen werden der Paracyclerin Svetlana Moskovic ausgerechnet oder auch dem Tischtennis-Ass Christian Gardos. Verfolgen kann man die Paralympics in unserer laufenden Standardberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch auf YouTube. Und viertens, wir bleiben noch kurz beim Sport, nämlich Fußball. Gestern am Dienstagabend ist der FC Red Bull Salzburg nämlich endgültig in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Das Hinspiel gegen Dynamo Kiew haben die Bullen vergangene Woche mit 2:0 gewonnen und gestern hat in Weiß-Sietzenheim ein durchwachsenes 1:1 für die Qualifikation gereicht. Neben Salzburg hat es auch Sturm Graz in die Königsklasse geschafft. Als Gegner warten dort jetzt Weltklasse-Teams wie jene aus Barcelona, Bayern oder Liverpool. Die UEFA wird dieses Jahr ein neues Liga-Format ausprobieren. Ausgelost wird am Donnerstag, also morgen, und gespielt dann ab dem 17. September. Gegen wen die österreichischen Teams da wie gute Chancen haben, können Sie jetzt schon auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an die Mailadresse podcast@derstandard.at. An dieser Folge von Thema des Tages hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.